In Kolumbien hat sich der bisherige Regierungschef Santos tränenreich verabschiedet. Seine größte Leistung war der Friedensschluss mit der Guerillatruppe der FARC. Dafür bekam der Politiker den Friedensnobelpreis. Heute übernimmt sein Nachfolger Iván Duque die Regierungsgeschäfte. Und er hat eine ganz andere Einstellung zum Frieden. Darüber habe ich mit Professor Günter Mayhold gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Was wird Duques entscheidende Aufgabe sein in einem krisengeschüttelten Kolumbien? Das habe ich Günter Mayhold gefragt.
Das Entscheidende wird sein, ob Iván Duque den Friedensprozess als einen Prozess für Kolumbien ansieht oder der Gefahr nachgibt, ihn als einen Frieden seines Vorgängers zu betrachten, um seiner Wählerschaft diesen für sie ungeliebten Frieden nicht nachvollziehen will, entgegenzukommen.
Für heute hat die linksgerichtete Opposition ja auch Demonstrationen angekündigt. Auch am Brandenburger Tor soll eine stattfinden, um den internationalen Druck auf Duque zu erhöhen, wegen der, Zitat, offenen Feindseligkeit gegenüber dem Friedensprozess. Duque hat also tatsächlich angekündigt, den historischen Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen ändern zu wollen. Ist der Mann denn eine Gefahr für den Friedensprozess?
Und er kann den Friedensprozess zumindest austrocknen. Das heißt, der Friedensprozess würde dadurch seine Transformationsqualität für die kolumbianische Gesellschaft verlieren. Und das wäre sozusagen ein Ende des Impulses, den Santos in den vergangenen Jahren gesetzt hat.
Das wäre ja wirklich eine verheerende Aktion, wenn Duque aufgrund seines Vorgängers jetzt beschließen würde, den Friedensprozess zu beenden. Wir gucken mal auf die zweite Gruppe, mit der auch noch ein Frieden zu schließen ist. Die Verhandlungen laufen mit der ELN. Nach Schätzung der Behörden verfügt die ELN offenbar über eine Truppenstärke von 2.500 Männern und Frauen und hat bereits 7.000 Menschen ermordet. Ist das tatsächlich wahrscheinlich, dass aus einem politischen Kalkül raus ein Frieden mit diesen Gruppen brachliegen könnte und die weiter in ihrer Brutalität agieren?
Es ist nicht davon auszugehen, dass Duque das intentional betreiben wird, aber die Tatsache, dass er an diesem historischen Friedensvertrag noch einmal herangehen will und bestimmte Regelungen ändern möchte, erhöht natürlich bei der ELN nicht die Bereitschaft, in die Vertragstreue eines Friedensvertrages und das könnte natürlich auch weitere Verhandlungen beeinträchtigen. Letztlich ist in der Truppe, die für Duque sich ausgesprochen hat, im politischen Bereich, also die Gruppe um den ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe, das Hauptinteresse, einen Sieg zu markieren. Es geht nicht darum, einen Ausgleich zu finden, sondern einen historischen Sieg über diese Guerillatruppen zu manifestieren. Und dies ist in Teilen auch in Duques Äußerungen so wiederzuerkennen.
Vielleicht können Sie noch mal eine Bestandsaufnahme des bisherigen Friedensprozesses an dieser Stelle machen, denn die FARC ist ja mittlerweile politische Partei geworden. Wie machen sich denn deren Politiker? Welche Ziele verfolgen sie?
Zunächst können wir sagen, der Friedensprozess ist insoweit in eine zweite Phase getreten, als die Demobilisierung und Entwaffnung abgeschlossen ist. Die entscheidende Phase wäre eben jetzt, die Integration der ehemaligen FARC-Kämpfer in die Gesellschaft voranzubringen. Und das bedeutet natürlich Foren zur nationalen Versöhnung, zur wirtschaftlichen Entwicklung auf allen Ebenen, insbesondere in der Breite des Territoriums, anzuschieben. Und hier liegt das entscheidende Problem. Hier fehlen die Gelder, hier fehlt das Engagement. Und wir haben in vielen dieser Übergangslager, in denen die Kämpfer konzentriert wurden, eine Desertion von bis zu 40% der Kämpfer, die sich selbstständig gemacht haben, weil sie sich keine Chancen in diesem Prozess erwarten. Und da liegt natürlich eine besondere Herausforderung, weil dadurch Konflikte in den Gesellschaften vor Ort stattfinden, die zu Gewalt und zum Wiederaufflammen von Auseinandersetzungen führen könnten.
Und noch ein Schlaglicht auf die FARC als politische Partei. Wie fügt die sich ein in die Landschaft der Politik?
Die FARC hat ihre Erwartungen natürlich zurückschrauben müssen. Sie hat gesehen, dass sie denn bei den Parlamentswahlen unter 0,5% der Stimmen geblieben ist. Das heißt, ihre Erwartung, dass sie die Speerspitze einer linken Opposition sein könnte, haben sich nicht erfüllt. Und ihre führenden Köpfe stehen natürlich noch immer vor der Notwendigkeit, sich gegenüber der Justiz für Menschenrechtsverletzungen und Beteiligung an der Drogenökonomie verantworten zu müssen. Das heißt, der eigentliche Klärungsprozess in der FARC ist noch nicht abgeschlossen, obwohl sich die FARC sehr eng an die Vereinbarungen in der Umsetzung gehalten haben.
Also die Guerillagruppen und der Friedensprozess, das bleibt ein Hauptfokus für den nächsten Regierungschef in irgendeiner Form. Es gibt aber weitere Herausforderungen. Da ist zum Beispiel eine nicht enden wollende Mordserie gegen Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien. Und außerdem ist die Kokainproduktion mittlerweile auf einem neuen Höchststand. Also wir haben ja in den letzten Wochen viel über Flüchtlinge an der amerikanisch-mexikanischen Grenze gehört, die weit aus dem Süden kommen. Sind das auch Menschen aus Kolumbien, die sich nicht mehr zu helfen wissen? Oder wie geht die Bevölkerung mit dieser Krise um?
Ein Thema, was halt ganz zentral sein wird, gelingt Kolumbien die wirtschaftliche Entwicklung. Weil eines der zentralen Probleme, das die vergangenen Jahrzehnte der Gewalt hinterlassen haben, ist das Defizit in der Infrastruktur des Landes. Das heißt, hier müssen massive Investitionen stattfinden, um weite Teile des Landes zu erschließen. Und das bedeutet ein hohes Investitionsniveau. Und es ist nicht zu erkennen, ob der Staat das aus eigenen Ressourcen finanzieren können wird. Und da treffen wir eine Fülle von unterschiedlichen Prozessen aufeinander. Wir haben zum einen sehr viele Gewaltakteure noch im Lande. Da sind die ehemaligen FARC-Kämpfer, die jetzt sich verselbstständigt haben. Wir haben zum anderen die sogenannten FARC-Dissidenten, die den Friedensprozess nicht akzeptiert haben und nun auf eigene Faust sich im kriminellen Geschäft bewegen. Und wir haben andere kriminelle Gruppen der früheren Paramilitärs, die auch in bestimmten Gegenden des Landes sich aktiv an diesem Geschäft betreiben. Und dann noch die aktive Guerilla ELN. Das heißt, dieses Konglomerat unterschiedlicher Gewaltakteure macht es extrem schwierig, die Verantwortlichkeiten zu klären, wenn eben die sogenannten sozialen Anführer, indigene Führer oder Menschenrechtsaktivisten umgebracht werden. Hinzu kommt eben auch noch die Tatsache, dass der kolumbianische Staat es bislang nicht geschafft hat, seine Präsenz in den Gegenden, die bislang von der FARC kontrolliert worden, wirklich herzustellen, sodass andere Gewaltakteure dort einrücken. Insofern ist Duque wirklich gefordert, hier wirklich zu investieren und nicht nur mit Militär und Polizei, sondern eben auch mit Sozialleistungen, damit die Bürger, die dort wohnen, auch eine andere Erfahrung von Staat als nur die der Repression erfahren.
Drückt diese Art von komplexer Krise eigentlich auch heraus über die Landesgrenzen hinaus und macht den ganzen Bereich dort zu einer Krisenregion?
Wir haben Konfliktkonstellationen natürlich an der Grenze zu Venezuela mit den Migrantenströmen, mit den verschiedenen Gewaltakteuren. Aber wir haben dasselbe natürlich auch an der Grenze zu Ecuador. Das hat ja auch dazu geführt, dass Ecuador sich nicht mehr bereit erklärt hat, die Verhandlungen mit den ELN als Gastgeber durchzuführen und dass diese dann nach Havanna verlagert wurden. Also diese interne Konfliktdynamik und die Überlagerung mit externen Konflikten birgt schon ein hohes Risiko, dass sich die Gewalt wieder einstellen kann in Kolumbien.
Günter Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Amtsantritt des neuen kolumbianischen Regierungschefs.